Guten Morgen auch von mir. Heute noch mit mir kurz aufstehen, soweit es möglich ist. Lass es doch jeder für sich persönlich und für mich dabei verbitten, dass Gott spricht, dass Gott spricht, dass der Heilige Geist spricht. Wir haben es echt so nötig. Sei ruhig egoistisch, bete für dich, dass der Geist Gottes zu dir spricht. Ja, Heiliger Geist, ich möchte nicht mit Argumenten, die auf menschlichem Verstand beruhen, versuchen zu überzeugen, sondern Paulus sagt, ich bin zu euch gekommen in der Weisung des Geistes und der Kraft. Heiliger Geist, erlaub es mir nicht, mit überredenden Worten menschlichen Ursprungs dein Wort zu verkünden. Erlaub es mir nicht, Herr, sondern erweise du selbst und gib Zeugnis selbst, Heiliger Geist, in den Herzen. Wir brauchen dein Wort, nur dein Wort verändert uns, nur dein Wort verändert uns. Wir brauchen Augen, die dich sehen, weil nur der Anblick deiner Herrlichkeit unser Wesen deinem Ebenbild entsprechend verändert. Heiliger Geist, du bist der, von dem Jesus Christus spricht. Du bist der Geist der Wahrheit. Nicht ich, keine von uns, sondern du bist der Geist der Wahrheit. Nicht mein Geist, sondern dein Geist, Herr, ist der Geist der Wahrheit. Amen. Ich lese mal aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Der auf dem Thron sitzt, ist ja Christus, von dem die Schrift sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist der, der ja sagt, ich mache alles neu. Das war seine Absicht von Anfang an. Und nun heißt es, das, was neu kommt, dieses neue Jerusalem ist wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Nur zu dem Zeitpunkt hatte er keine Braut. Also er musste den Weg finden, eine Braut zu bekommen. Wir wissen, dass diese Braut die Gemeinde Jesu ist. Was muss er also machen, um eine Braut überhaupt zu bekommen? Die Schrift sagt, die Himmel sind des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Um also eine Braut zu bekommen, muss er diese Welt erlösen. Muss er einen Weg schaffen, damit Menschen in Gemeinschaft mit ihm treten. Und das Wort wird Fleisch, sagt Johannes. Damit lehrt er uns, damit ich auf Erden das wieder zurückerobere, was Satan bekommen hat, muss ich Mensch werden. Und dieses Wort, das Fleisch geworden ist, Christus, sagt von sich selbst, ich kann von mir aus selbst nichts tun. Der, der das sagt, ist Christus, das ist der Herr, es ist der, von dem der weiß, ich bin der Sohn Gottes. Und er sagt an einer Stelle in seinem Leben im Dienst, ich kann von mir aus selbst nichts tun. Ich bin nicht fähig, als Mensch nun, aus eigener Kraft die Dinge Gottes zu tun. Ich kann es nicht. Und im Griechischen bedeutet, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ihr kennt alle die Geschichte von den Fischern, die ganze Nacht versuchen, ihr Fisch zu fangen. Das, was sie tagtäglich machen, ihr Job, sie sind Experten darin. Und am nächsten Tag haben sie nichts und da begegnen sie dem Herrn und die Kinder wirft das Netz aus. Petrus guckt ihn so an, naja, auf dein Wort hin mache ich das und dann kriegt er Fische. Das ist das eine Erlebnis. Das andere ist in Johannes 21, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, beziehungsweise die glauben doch gar nicht, dass er auferstanden ist, sind einfach deprimiert und depressiv. Sie haben 3 Jahre lang mit diesem Mann verbracht, haben alles verlassen, um mit ihm zu gehen und dachten, der wird Israel wieder von den Römern befreien. Und nun ist er gestorben. Petrus hat ihn zwischenzeitlich verleugnet auf Ansage und hat keine Hoffnung mehr. Für ihn ist das Ding gelaufen. Ich habe die letzten 3 Jahre meines Lebens verschwendet. Meine ganze Hoffnung ist hin. Denen ging es richtig schlecht, den Jungs. Lass uns wieder fischen. Wir lesen Johannes 21 dasselbe. Die ganze Nacht gearbeitet. Am nächsten Tag kommt der Herr. Und Kinder, habt ihr was gefangen? Ich habe das Gefühl, Jesus macht hier, will einfach lustig sein, sie auslachen. Nein, haben wir nicht. Und dann erleben sie dasselbe. Einer hat das so schön formuliert, ich paraphrasiere ein bisschen. Bin ich das? Du machst das richtige Netz haben. Du machst am richtigen Ort sein. Das Meer, der See. Du machst die Fähigkeiten haben und trotzdem klappt es nicht. Ich sag's nochmal, auch wenn du das richtige Netz hast, du dich am richtigen Ort hast, um dieses Netz zu gebrauchen, wenn du die richtigen Ressourcen hast, du hast die richtigen Ressourcen, du bist am richtigen Ort, um diese Ressourcen auch zu verwenden und du hast die Fähigkeiten, diese Ressourcen zu nutzen, das anzuwenden, weil du darin ausgebildet bist. Werden es Zeiten im Leben geben, wo es nicht klappt. Und Gott ist sehr gut darin, dich dahin zu bringen. Und du bist und ich sehr gut darin, so lange zu brauchen, bis wir es raffen. Wir können das christliche Leben nicht leben. Wir können es nicht. Wir müssen das muss landen. Wir können Jesus aus eigener Kraft nicht nachfolgen. Wir können Gemeinde aus eigener Kraft nicht leben. Wir können das Reich Gottes aus eigener Kraft nicht bauen. Der Menschensohn sagt nicht umsonst von sich selbst, ich nun als Mensch, ursprünglich als Wort Gottes, nun Fleisch geworden, ich kann von mir aus selbst nichts tun. wenn am Ende der Predigt diesen Satz, das ist, was in dir gelandet ist, dann bin ich zufrieden. Weil das ist die Voraussetzung in meinem Leben, dass der Geist Gottes kommen kann. Wenn Gottes Kraft auf menschliche Kraft stößt, geht seine Kraft zurück. Gottes Kraft ist so eifersüchtig darin, dass nur seine Kraft diese Dinge tun kann, dass er in keinster Weise dich überhaupt das Gefühl geben will, dass du aus eigener Kraft seine Werke tun kannst. Und es ist keine Selbstverständlichkeit für den Menschen, sich zu demütigen. Wir sind so stark, so stur. Und wie ist das andere? Und so strotzig. Demut ist keine Sache der Natur des Menschen. Zu erkennen, dass ich aus einer Kraft nichts tun kann, ist keine Selbstverständlichkeit für den Menschen. Zweite Korinther 3, Vers 18. Nein. 3, Vers 5. Ich komme noch zu der Predigt. Das ist gerade nur Vorbereitung. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, befähigt von uns, fähig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Lass uns Apostelgeschichte, ich glaube, wir sind bei 2, 3. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm und von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die schöne Pforte nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineindringen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollen, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in Erwartung von ihm, was zu bekommen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christus, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosen wie in der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihm zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel. Weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Petrus stellt ihnen die Frage, da sie voll Staunen darüber sind, dass dieses Wunder gewirkt haben, warum verwundert ihr euch? Er sagt, warum verwundert ihr euch darüber, dass das passiert ist, als hätten wir das getan. Also die Verwunderung darüber ist nicht berechtigt für Petrus, aber anders. Für Petrus ist die Verwunderung darüber nicht berechtigt, weil er weiß, das hat er nicht getan. für die Menschen ist sie, sie verwundern sich, weil sie sehen, das hat ein Mensch, das hat Petrus getan. Für Petrus nicht. Petrus sagt also, selbst, es ist selbstverständlich, dass das im Namen Jesus Christus passiert. Das ist selbstverständlich. Deswegen, warum verwundert ihr euch? Ich erkläre euch, was hier passiert. Wer ist Petrus? Petrus ist der, der, als Jesus fragt, was sagen die Menschen, wer ich bin? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. O Petrus, das seid ihr nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel. Zwei Sätze weiter, der Menschensohn muss sterben, muss ans Kreuz gehen. Und Petrus sagt, nein. Das, Gott bewahre, das passiert hier nicht. Und Christus, der zuvor gesagt hat, das haben dir Fleisch und Blut offenbart, sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan, denn die Gesinnung, die gerade aus dir spricht, ist nicht von Gott. Derselbe Mensch. Herr, ich bin bereit für dich zu sterben. Er meint das völlig ernst. Jesus sagt, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Wir wissen, dass das passiert ist. Das ist der Petrus, der zu Pfingsten eine Predigt verkündigt, von der es heißt, sie ging den Menschen ins Herz. Und sie fragten, was sollen wir tun? Das ist der Petrus, der nun sagt, was verwundert ihr euch? Als hätte ich das getan. Sondern Gott, Christus, hat das. In seinem Namen ist er heil geworden. Das ist der Petrus, der in einem Zeugnis von Jesu geschlachtet worden ist und sich freut darüber, dass er geehrt worden ist, für Christus zu leiden. Der zuvor Christus mit Ansage dreimal verleugnet hat, freut sich später, dass er geehrt worden ist, für ihn gelitten zu haben. Und der ist der, der sagt, ich bin nicht würdig, so wie er zu sterben. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was ist zwischen diesem Petrus, der ihn geleuchtet hat, und dem Petrus danach passiert? Das ist der Petrus, der gewartet hat, der gelernt hat, ich kann von mir aus selbst nichts tun. Dahin muss Gott jeden von uns hinkriegen, wenn wir in der Kraft des Geistes wandern wollen. Jeder von uns muss dahin kommen. In der Zwischenzeit ist Apostelgeschichte 1,8 erfüllt worden. Da ist auch brandaktuell. Lass uns mal Apostelgeschichte 1 lesen. Ich lese ab Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten die Indi, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ich lese 5 nochmal. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten sie ihn, welche zusammengekommen waren, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Form mal festgesetzt hat. Er hat nicht gesagt, nein. Ne? Er hat nur gesagt, es steht nicht in eure Ermessen, die Zeitpunkte zu wissen, die der Vater festgesetzt hat. Und er sagt ihnen, was ihr Job ist. 3 Jahre wandeln diese Jünger mit diesem Mann, in der Hoffnung, dass er der Typ ist, der sie von den Römern befreit. Die haben 3 Jahre lang nicht gecheckt. Diese Frage zeigt mir, dass sie bis dahin es immer noch nicht gerafft haben. Sie sind immer noch darauf fokussiert, nun ist er wirklich auferstanden, der ist gar nicht weg, der Typ, der ist da. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen für sich, wo wir endlich damit rechnen werden, dass er die Königsherrschaft Israel wiederherstellen wird. Der sagt nicht, dass er das nicht vorhat. Der lenkt ihren Fokus auf was anderes. Worauf? Euer Job ist es, Zeuge zu sein. Wovon? Von dem Reich Gottes. Und was ist dafür nötig? sondern es ist nicht euer Business, euch damit zu beschäftigen. Denn die Verheißungen des Vaters sind seine Sache. Und was er vorhat, ist seine Sache. Bis dahin, euer Job ist das hier. Acht, sondert ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet was sein, meine Zeugen, wo? In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis wohin? Bis ans Ende der Welt. Lukas, Vers 24. Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wie nah oder wie bewusst ist es dir, dass du, um das Reich Gottes zu bezeugen, den Heiligen Geist brauchst? Wie groß ist das Verständnis, die Not in dir dafür, dass du den Heiligen Geist brauchst, um Christus zu bezeugen? Wir leben in einer Welt und in Zeiten, die bezüglich das, was wir hören, in der Welt nicht besser werden. Ich hatte vor 2 Jahren, in der Corona-Zeit und anderem, hatte ich das in einem kleineren Kreis erzählt, ein Traum, wo ich sehr viele Unruhen gesehen habe. Ja, heute würde ich den Begriff Inflation dafür nennen. Unruhe, also keine schönen Zustände. Und da sprach eine Stimme zu mir: Jesus offenbart sich in Krisenzeiten. Ihr Lieben, der Mensch ist stur. Das Herz des Menschen ist so stur, es ist so hart, es braucht so lange, bis wir begreifen, dass wir Gott brauchen. Es braucht so viel, bis wir begreifen, dass wir Gott brauchen. Es ist schade, dass es so ist, aber es ist die Realität. Und da, wo wir gesandt werden, wenn wir gesandt sind, dazu komme ich später noch, braucht es mehr als menschliche Vernunftsschlüsse, menschliche Argumente. Damit kannst du Christus nicht bezeugen. Damit können wir das Reich Gottes keinem nahe bringen. Christus sagt selbst, ich kann von mir aus selbst nichts tun. Oder er sagt aber später, wenn ich die Werke unter ihm getan hätte, die kein anderer tun kann, dann wären sie ohne Sünde. Aber weil ich diese Werke getan habe, bleibt ihre Sünde. Damit gibt er einen Maßstab. Es muss das passieren, was Nikodemus anerkennen muss, als er zu ihm in der Nacht kommt. Keine, Meister, wir wissen, du musst von Gott gekommen sein, denn keine kann die Werke tun, die du tust, es sei denn, es gibt eine Bedingung, dass als Mensch jemand solches tun kann. Er muss Verbindung haben zu einer höheren Realität. Sei sie nun göttlich oder teuflisch. im Normalzustand ist das, was du tun kannst, nicht dem Menschen gegeben. Das ist das Zeugnis, das wir in die Welt hinaustragen sollen. Und das ist so töricht, dass Paulus sagt, das ist so töricht. Ich meine, ich glaube, jeder von uns hat schon mal mit Ungläubigen darüber gesprochen, dass du an Christus glaubst, der für deine Sünden gestorben ist, auferstanden ist. Wenn er dich für verrückt hält, hat er einen guten Verstand. Das ist nicht normal. Der Gesichtsausdruck von tickt der Typ noch richtig, ist nachvollziehbar. Aber Gott hat es geliebt, das Törichte der Welt, das Törichte der Botschaft, sagt Paulus, genau darin die Kraft Gottes hineinzulegen für den Gläubigen. Damit sich keiner seines klugen Rückschlusses rühmen kann, deswegen glaube ich an Christus. Mein Appell, mein Gebet, mein Wunsch, wir haben vor kurzem als Gemeinde das Ende der Rastlosigkeit gelesen. Ich denke, es ist legitim, uns dazu einzuladen, auch unsere christliche Rastlosigkeit niederzulegen, um uns wieder dem zu wenden, was wir wirklich brauchen, den Geist Gottes, um diesen Job zu tun. Wir brauchen Gottes Geist. Wir brauchen das, was Nikodemus gesehen hat an Christus. Ägypten war schon zur Zeit Mose so fern von Gott und so gebunden in Finsternis. Der ist darin ausgebildet worden, dieser Typ, 40 Jahre lang. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr nahe, dass Mose hätte der nächste Pharao Ägyptens werden können. Gott hat ihn da rausgeholt, durch blöde Umstände an der Stelle. Dass als Gott ihn dahin zurücksendet, er die Frage stellt, was soll ich sagen? Der weiß, wo er gesandt wird. Er weiß, wer Ägypten ist. Die Frage, was soll ich denen sagen, wer mich sendet, wenn ich dahin gehe? Weil die Botschaft, dass ich zum Pharao komme und ihn sage, Pharao, Gott hat mir gesagt, du sollst dein Volk gehen lassen. Für Mose ist Gott, also Pharao, Gott auf Erden für den Ägypter, zu dem sendest du mich, dass ich denen sage, er soll das Volk, das seine Nation dient, ziehen lassen. Ich brauche mehr als nur diese Botschaft. Und ich brauche mehr als menschliche Argumente. Ich brauche ein Backup, das beglaubigt, dass der Sendende mächtiger ist als der Gesandte und als den, der die Botschaft bekommt. Die Geschichte geht hier weiter. Mose geht ja mit dem Stab. Er kriegt ja ein paar Zeichen, ist immer noch nicht ganz überzeugt, bis Gott ein bisschen Druck macht. Okay, ich gehe, dein Bruder Aaron kommt und er sucht irgendwelche Auswege, geht trotzdem zu Pharao. Die Begegnung ist interessant. Pharao, Gott sagt, du sollst ein Volk ziehen lassen. Und was ist der Beweis, dass Gott dich gesandt hat? Der Stab. Schmeiß auf den Boden. Der Stab wie zur Schlange. Pharao sagt Mose, ich hoffe, du weißt, dass du dich in Ägypten befindest. Ja, am besten machen wir es, komm mal her. Zeig mal diesen Typen, in welchem Reich er sich gerade anlegt. Dem Pharao juckt es nicht, dass der Stab zu Schlangen geworden ist. Ihm juckt das nicht. Das muss uns was sagen. Ihm juckt es nicht, dass ein Stab zu Schlange wird. Ich komme mal dir vorbei mit einem Stab und schmeiß mal in eine Wohnung, dass der Stab zu Schlange wird. Die Zauberer machen dasselbe. Was ist das Besonderheit an dieser Begegnung, wo sie etwas stutzig werden, aber es sollten noch 10 weitere Plage folgen, ist, dass die Schlange Mose die beiden Schlangen verschluckt, ohne dass sie an Größe zunimmt. Ägypten ist heute nicht weniger kraftlos geworden. Wie sich die Welt entwickelt, die Gesellschaft. Wir brauchen mehr als nur der Satz, Jesus liebt dich. Wir brauchen mehr als die Botschaft. Sie hatten die Botschaft. Jesus sagt, das reicht nicht. Wartet in Jerusalem, dann könnt ihr loslegen. Wartet in Jerusalem auf die Beglaubigung dieser Botschaft. Kann es sein, dass wir nicht gewartet haben, an manchen Stellen unterwegs waren und die Botschaft hatten, aber nicht die Beglaubigung? Mich frustriert das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es versucht. Ja? An den Stellen, wo eine Sendung hinterstand, war Kraft da. An den Stellen, wo keine war, war keine Kraft da. Er fragte seinen Jüngern, als ich euch gesandt habe, hattet ihr einen Mangel an irgendwas? Sie sagten nein. Wir brauchen die Kraft aus der Höhe. Und von in dieser Zeit, die anbricht, wird das nötiger sein als zuvor. Wir müssen das Gebet der Stunde meines Erachtens ist, dass der Geist Gottes kommt. Wir brauchen, ich finde es im Englischen sehr schön, to be immersed by the Spirit, empowered by the Spirit, and then sent by the Spirit. Er sagt nicht, ihr werdet Kraft bekommen. Er sagt, ihr werdet Kraft bekommen, nachdem der Geist auf euch gekommen ist. Nachdem der Geist auf euch gekommen ist. Als ich darüber nachdachte, habe ich mich heute gefragt, Herr, kann es sein, dass Gesendete, die Kraft bezeugt haben, weil sie gesandt waren, andere dazu verleitet haben, früher loszuziehen, bevor sie gesandt worden sind. Und deswegen viele auf dem Weg frustriert worden sind, weil sie nicht Ergebnisse nicht gesehen haben, von denen er gesandt worden ist. Der war gesandt. Ich befürchte, mein Empfinden ist, dass es im Leib das passiert ist. Gesendete haben ihre Sendung automatisch übertragen auf andere, die aber persönlich nicht gesandt worden sind. Und deswegen hatten sie den Erfolg, die Frucht, was sie Gesendete waren, die anderen nicht. Und dann wird man frustriert als Christ. Wir sind zuerst berufen zum Vater, zur Gemeinschaft mit ihm. Das ist das, was Tobi heute Morgen erwähnt hat. Ich fand es schön, weil damit hat er mich bestärkt, darin, dass ich es jetzt sagen darf. Unsere erste Berufung ist zur Gemeinschaft mit Christus. Das ist our, wir nennen es auf Englisch Calling. Das ist unsere Berufung, zu Christus, zur Gemeinschaft mit ihm. Er hat nicht 3,5 Jahre umsonst gewartet, bevor er angefangen hat, mit ihm über den Geist zu sprechen. Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Ich gebe mal 3 Gründe. Römer 8, Vers 27. Bist du schneller als ich? Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für den Heiligen Geist, wie es Gott gefällt. Ich verwechsel gerade die Stelle. Die ist auch gut, die ist nicht schlecht. Das ist eine andere, die ich suche. Aber ich zitiere sie. Keiner weiß, was im Herzen des Menschen ist, außer der Geist des Menschen selbst. Und keiner weiß, was in Gott ist, außer Gottes Geist. Damit sagt er mir, Willi, du weißt nicht, was der Wille Gottes ist. Im Grundzustand weißt du es nicht. Du brauchst den Geist dafür, damit du weißt, was Gottes Wille ist. Gottes Wille zu kennen, bedarf Gemeinschaft im Geist Gottes. Die Kraft Gottes ist nur ihr Auftrag, ist einzig und allein Gottes Wille zu bestätigen. Wo Gottes Wille nicht im Raum ist, nicht am Weg ist, hat sie keinen Job, hat sie keine Aufgabe. Die Kraft des Geistes dient einzig und allein, den Willen Gottes zu bestätigen. Ich brauche den Heiligen Geist, um Gottes Willen zu erkennen. Gottes Willen für mich persönlich, für das Metrum, für den Einflussbereich, den mir gegeben hat und meine Bewegung darin. Da kommen wir zum nächsten Punkt, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Er ist der, von dem Christus spricht, er wird euch in alle Wahrheit führen. Wahrheit ist kein Es, es ist kein Ding, Wahrheit ist eine Person. Er wird euch in dem führen, was meines Vaters ist, denn auch ich bin in dem gewandert, was meines Vaters ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zur Erkenntnis des Vaters, sei denn durch mich. Ich bin der Weg der Wahrheit und der Geist Gottes, der kommt, der Beistand, der genauso in meinem Sinne handelt, der wird euch in alle Wahrheit führen. Was ist der Unterschied zwischen geführt werden und geleitet werden? Wenn ich jetzt so Jörg sage, Jörg, steh auf, mach die steh mal kurz auf wieder, mach die Augen zu. Er hat die Augen zu, sagt, Jörg, dreh dich nach links von dir aus. Geh geradeaus. Ich leite ihn. Und das könnte ich bis zum Ende, stopp, bis zum Ausgang machen. Was ist das Problem, wenn ich von der Entfernung erst leite? Ich kann ihn schlecht davor bewahren, dass da eine Stolperfalle ist. Dass auf dem Weg Dinge und irgendwie ihn behindern. Was ist führen? Der kommt herbei. Der nimmt ihn bei der Hand. Und die gehen zusammen. Kann er weitergehen, wenn ich anhalte? Natürlich kann er das. Dann braucht er sich aber nicht wundern, wenn er sich verletzt. Danke, Jörg. Der ist der Herbeigerufene, um uns zu führen. Er ist nicht Google Maps, was möglich manchmal richtig viel missbaut. Und das Dritte ist der Dienst der Befähigung. Das, was unser aller Anliegen ist. Dass wir bezeugen, dass Jesus wirklich lebt. Dass das Grab wirklich leer ist. Du kannst das nicht das richtige Netz haben, die richtige Fähigkeit, dich am richtigen Ort befinden. Du kannst gut aktiv sein als Christ. Aber wir brauchen, ich glaube, ihr stimmt mir dazu, wir brauchen etwas, was nicht von dieser Welt ist. Wir wollen das leben, was wir glauben und das erleben, was wir wissen. Und dafür sagt Christus, braucht ihr die Kraft von oben. Das Wort, das Fleisch geworden ist, wusste, ich kann, obwohl, weil ich nun Mensch bin. Vater, einen Ohr hast du mir bereitet, sagt Psalm 40, zitiert im Hebräerbrief, einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, in der Schriftrolle steht vor mir geschrieben, ich komme, o Herr, zu tun deinen Willen. Nun, auf Erden merkt er die Beschränkungen des Mannes, des Menschen und muss erkennen und bekennen, ich brauche die Kraft von oben. Das ist die Not, die ich in deinem Herzen, in deinem Geist heute am liebsten mit der Faust einbrennen will. dass du die Gnade erlebst, hineinzukommen in dem, was der Psalmist sagt, ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz wirst du, o Herr, nicht verleugnen. Dass wir in einem Zustand kommen, wo wirklich jede Form, jeder Hauch von Ich, Stolz, Kraft dem Boden gleichgemacht wird, damit wir erleben, was Paulus sagt, in meiner Schwachheit ist er mächtig geworden. So dass ich es mir nicht anrechnen kann, was ich alles im Namen des Herrn getan habe, dass ich so effektiv war, hat nichts mehr mit mir zu tun. Sondern der Geist Gottes hat mich dazu befähigt. Der Typ hat 14 Jahre in der Wüste verbracht, um überhaupt diesen Christus kennenzulernen. Meine Frau hat mich, als wir im Urlaub waren, die Frage gestellt, was ist mit deinem Hunger? Wir haben über Unterschiede gesprochen. Was ist mit deinem Hunger? Bis dahin war alles gut. Als sie die Fragen gestellt hat, hat sie auf die Tränendrüse gedrückt. War wahrscheinlich nicht ihre Absicht, aber ich wusste nicht, wie ich das beschreiben soll, warum ich gerade weine. Später hatte ich eine Begegnung im Geist, wo ich das gespürt habe, was das war. Wenn du zu jemandem sagst, ich vermisse dich, kommt das aus einem bestimmten Erleben. Und das, ich vermisse dich, ist das, was ich gespürt habe, dass der Geist zu mir spricht. Ich vermisse dich. Denn ich wusste, kurz davor, sie wusste es ja nicht gedanklich, dass wir da saßen, habe ich ein bisschen mit dem Herrn gesprochen, sage, Herr, weil ich seit ein paar Wochen, Monaten vermerke, es ist irgendwas, ist nicht mehr wie früher. Die Sehnsucht, dir nahe zu sein, die Leidenschaft für dein Wort, die Schriften zu lesen, mich zu ernähren, von dem, wer du bist. Auch eine gewisse Enttäuschung, nicht Dinge gesehen zu haben. Wo ich gesagt habe, Herr, ich habe investiert, ich habe mich hingegeben. Aber das Maß dessen, was dein Wort mir verrät, von dem, wer du bist, sehe ich nicht. Und irgendwo war eine Resignation auch da. Warum denn? Der Reiz der Welt ist halt zugenommen. Das kriegt Satan hin und ich bin echt diszipliniert. Bis das da passiert, hätte ich nicht gedacht, aber wenn du Hunger hast, schütze das. Dann sagt er zu mir, Willi, tue das, was du getan hast, als du Hunger hattest. Wie Johnson sagt es so, wenn du dich, das ist ein bisschen anders, der Unterschied zwischen Reich Gottes und Welt. In der Welt isst du, weil du Hunger hast, im Reich Gottes isst du, um Hunger zu bekommen. Weil du Nahrung isst, die Leben lebendig ist. Nahrung, wo du den Unterschied merkst zwischen Tod und Leben. Ich wollte nicht heulen, Leute. Aber wir brauchen Gottes Geist. Wir müssen dahin kommen, dass unser Segenzug nach ihm wirklich echt ist. Er kann dem nicht widerstehen. Wenn er ein Herz auf ein Herz gibt, das seine Not erkennt und den Bedarf, dass er kommen muss. Seine Natur kann dem nicht widerstehen. Er sagt zu Martha, Martha, du bist besorgt um vieles. Das, was er Maria gewählt hat, ich kann es ihr nicht nehmen. Die Gemeinde muss aufhören, Martha zu sein. Wir tun zu viel und merken, die Ergebnisse entsprechen nicht ganz dem, was wir lesen, was uns verheißen ist. Ich schließe mich Philipper 4, Vers 13. Ein sehr bekannter Vers. Da fehlt mir Christus irgendwie. Ich lasse dies bei mir vor. Ich vermache alles durch den, der mich stark macht. Christus. Lass uns nur den ersten Hauptsatz sehen. Ich vermache alles. Was muss passieren, dass ein Mensch die Audacity, die Audacity, was sagt er auf Deutsch? Die Kühnheit besitzt, zu sagen, ich vermache alles. Ich vermache alles. Egal unter welchen Umständen ich mich befinde, ich vermag alles. Ich vermag es, jeden zu vergeben, der mich verletzt. Ich vermag es, was weiß ich, was hat Paulus alles getan? Ich vermag es, jemanden zu vergeben, der mein Kind geraubt hat und getötet hat. Das ist in dem alles. Was es alles zum Vermögen gibt, ist in diesem Ich vermag alles eingeschlossen. Wenn er dabei stehen bleiben würde, würde ich sagen, Paulus, ich glaub's dir nicht. Aber er sagt, warum er alles vermag. Wodurch er alles vermag. Ich vermag alles, oder andersrum, durch Christus Jesus vermag ich alles. Die Welt bewegt sich in einer Zeit, wo jeder von uns seine Beziehung zum Herrn so pflegen muss, dass seine Entwicklung, seine Verwandlung, seine Wesensveränderung dahin abzielt, dass trotz der Erschütterung, die unterwegs ist, die im Gange ist und die kommt, dass wir unerschütterlich bleiben. Weil wir einem Reich gehört, von dem es heißt, wenn Erschütterung kommt, denn nur so bewährt es sich, dass das Unerschütterliche bleibt. Nur wenn Erschütterung da ist, wird klar, was ist nicht so stabil, wie es bisher gedacht worden ist. Und diese Schule geht gerade durch die Welt durch. Und da sind wir gefragt, Manu hat das mal so gesagt, wir schulden es, irgendwo dieser Welt unsere Beziehung zum Herrn zu schützen. Weil dann, wenn die Stunde kommt, an jenem Ort, wo jeder von uns gesetzt ist, müssen wir das Zeugnis abgeben können. Das, was ich habe, das kann ich dir geben. Wollt ihr kurz aufstehen? In der Apostelgeschichte gibt es diese Stelle, nachdem die Jünger, die Aposteln bedroht worden sind, dass sie aufhören sollen, von Jesus zu erzählen. In Kapitel 4, und ich lese ab Vers 23, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu ihren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten, das war, ihr sollt euch von dem Namen Jesus Zeugnis zu geben und. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes Davids gesagt, warum toben die Heiden und es sind die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesu, den du gesagt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt. Heute kannst du in diese Zeile alles andere hineinfügen. Zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, wie indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus Christus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Dieses Wort proklamiere ich über uns. Vater, du siehst die Drohungen, unter denen wir, inmitten derer wir stehen. Ob laut oder leise, ob sichtbar oder unsichtbar. Du siehst die Einschüchterungen. Und es gibt nur eine Lösung. Solange das nicht geschieht, wird es nicht einen Unterschied geben. Du musst deine Hand ausstrecken, Herr, über uns. Du musst deine Hand ausstrecken in unser Leben hinein. Du musst deine Hand ausstrecken in dem, wo wir sind, Herr. In uns, durch uns, um uns herum. Das Zeichen, Wunder geschehen, das Werke geschehen, die nur eine Handschrift tragen, die Handschrift deines Geistes. Wir stellen uns unter diesem Wort, Herr. Und ich bitte dich um deinen Stempel, Geist Gottes. Im Namen Jesus Christus. Amen.